Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Erzähl mir von Wien. Wir nehmen diese Folge am 1. Mai auf und heute, vor 150 Jahren, ist in Wien etwas ziemlich Sensationelles passiert. Es war kein Mai-Aufmarsch, das ist noch ein bisschen zu früh, sondern es war die Eröffnung der Weltausstellung. Und über die wollen wir heute reden, wenn uns Fritzi davon erzählt. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir was über diese Weltausstellung. Die hat vor 150 Jahren, war die das erste Mal in Wien. Wie vielte Weltausstellung insgesamt war das?
Naja, von den großen, die fünfte, es waren zwei in London und zwei in Paris, hat aber vorher schon eine, also von den europäischen, es hat in New York schon eine gegeben, in Dublin, aber die man also als Vorgänger nimmt, waren die Pariser und die Londoner.
Und die ist am 1. Mai 1873 eröffnet worden. Wie stelle ich mir das vor?
Wie stellst du das vor? Ich stell vor, dass das ein riesiges Tamtam war. Und natürlich bei der Eröffnung hätte alles ganz toll sein sollen. War auch toll, aber es hat einige Unannehmlichkeiten gegeben. Erstens einmal war das Gelände noch nicht fertig.
Wo sind wir überhaupt in Wien?
Also, wir sind im Prater. Im Prater, also du musst dir vorstellen, die heutige WU, das heutige WU-Gelände, ja, und den Trabrennplatz bis vor zur Meiereistraße, wo diese zwei Pavillons stehen, die nur, also vis-à-vis vom Stadion.
Was für Pavillons?
Ja, so gelbe Pavillons, die ein Rest von der Weltausstellung sind.
Häuser.
Bildhauer.
Ah, die Bildhauer.
Bildhauer-Ateliers.
Mhm. Okay.
Prater, der Volksprater oder der Wurstelprater, der ja weiter westlich ist, den haben wir vorher schon saniert, hat die alten Buden wegreißen lassen, hat neue gegeben, dass das alles sehr ordentlich für die Gäste ist. Hat es von Wurstelbrater auf Volksbrater umbenannt.
Das heißt ja für mich heute noch Wurstelbrater.
Ja, offiziell hat es dann Volksbrater geheißen, was gar nicht gutiert worden ist von den Standlern und von den Leuten dort, aber das ist ja eigentlich.
Also die Umbauten im Prater, na gut, ist eine andere Geschichte, aber die Umbauten im Prater sind wahrscheinlich nie so gutiert.
Nein.
Ja. Auch der letzte war ja, fand ich auch nicht so toll, aber okay.
Genau, und die Rotunde, das Herzstück.
Das ist auch das, was man am ehesten sich jetzt noch kennt, wenn man an die Weltausstellung denkt.
Ja, die war innen auch noch nicht ganz fertig. Das hat man aber sehr gut kaschieren können mit Tüchern, mit Blumen und so weiter. Diese Rotunde, über die werden wir dann vielleicht ausführlicher sprechen später. Ja, und also es waren die Ehrengäste, es waren sehr viele Gäste, es war der Prinz von Wales oder Kronprinz von Dänemark, viele andere Diplomaten, aber die beiden Ehrengäste waren der Kronprinz Friedrich von Preußen und seine Frau, die Kronprinzessin Victoria, die ja die Tochter von der Königin Victoria von England war. Und da ist er mal zu einer kleinen Panne gekommen, schon, die ich eigentlich sehr witzig finde. Der Kaiser hätte natürlich vor dem Eingang den Ehrengästepaar empfangen sollen.
Der Kaiser Franz Josef.
Der Kaiser Franz Josef, ja. Und hat aber durch irgendeinen Kommunikationsfehler ist das Kronprinzenpaar schon über die Ringstraße oder am Weg gewesen. Und der Kaiser war aber noch in der Hofburg.
Justus, ne?
Ja, das werden sie dir auch gedacht haben. Und es konnte aber dann so abgewickelt werden, dass irgendwie das Kronprinzenpaar oder der Kutscher oder die Leute verständigt worden sind. Und die mussten halt dann warten, haben unter irgendeiner Eisenbahnbrücke in der Nähe vom Prater, hat die Kutsche gewartet. Die Kutsche vom Kaiser Franz Josef ist im Karacho daherkommen, ist an denen vorbeigefahren, weil die hat ja den gleichen Weg fahren müssen. Alle haben so gemacht, wie wann
nichts wäre.
Wie wann das alles nicht vorhanden wäre. Und der Kaiser ist halt dann gestanden vor dem Eingang.
Von der Rotunde.
Von der Rotunde, beziehungsweise von der Weltausstellung, der Eingang von der Weltausstellung war ja eigentlich Hauptallee. Hauptallee, Kaiserallee. Also das heißt.
Leider weiß ich nicht, welche die Kaiserallee ist. Welche ist das?
Endstation.
Einser.
Einser.
Also ja.
Und wenn man da über die Hauptallee geht, ist die Kaiserallee, und bei dieser Kaiserallee, ein Stückchen nach hinten versetzt, also so ganz genau kann man das nicht sagen, war eben der Haupteingang. Und da ist man.
Das war jetzt gar nicht so zentral dann, damals. Also ich meine, da hast du von der Stadt schon ein Stückchen
rausfahren
müssen.
Das war eigentlich auch ein Merkmal, dass die Wiener Weltausstellung von den anderen unterschieden hat, weil die erste Londoner zum Beispiel mit dem Kristallpalast, mit dem Bekannten, die war im Hyde Park, und auch die Pariser war, ich glaube, das war dann eine spätere Trocadero, also und so, die waren.
Und ist alle. Das Messegelände, ist das dort, weil dort die Weltausstellung war, jetzt noch immer?
Mhm. Okay. Naja, das ist ja geteilt, weil das ganze Weltausstellungsgelände. Später ist es dann, also in meiner Zeit oder in den 30er Jahren, also eigentlich noch vor meiner Zeit, ist es eben echter Messegelände geworden. Und dann ist nach dem Krieg, also weit nach dem Krieg, ist es eben geteilt worden, in den 2000ern. Und die Messe ist eben gekommen Richtung Vorgartenstraßen, ne? Und das ist der nördliche Teil von Weltausstellungsgelände, und der südliche ist eben das WU-Gelände und der östliche Trabrenn.
Ja. Mhm. Okay, also die sind dann dorthin galoppiert oder getrabt, was weiß ich, in ihren Kutschen.
Die werden schon galoppiert sein,
schätze ich. Der Kaiser ist dann dort, die Sisi war schon.
Die war ausnahmsweise mit.
Die Sisi war mit.
Die Sisi war mit. Und eben, wie gesagt, es waren dann wahnsinnig viele Leute dort, weil erstens einmal waren viele geladene Gäste, und dann konnte man auch eine Eintrittskarte kaufen für die Eröffnung. Die hat 25 Gulden gekostet, diese Eintrittskarte,
viel
Wochenlohn.
Wenig.
Von einem besser bezahlten Menschen. Und die übliche Eintritt, der normale Eintritt hat einen Gulden gekostet. Und wer noch rein konnte, waren die Jahreskartenbesitzer. Man konnte also eine Jahreskarte kaufen.
Nicht für die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern für die Weltausstellung.
Nein, aber öffentliche Verkehrsmittel hat es schon gegeben. Und zwar vom Praterstern. Also nördlich des Geländes hat es einen eigenen Bahnhof gegeben. Und vom Praterstern zu diesem Bahnhof ist, oder zur Rotunde eigentlich, nicht zum Bahnhof, ist Pferdetramwagen gefahren.
Ja, sehr praktisch.
Also ein Shuttle-Pferd.
Ein Shuttle-Pferd. Okay, also dann war die große Eröffnung und die war ja jetzt ein bisschen von nicht so tollem Wetter begleitet.
Nein, da war, also erstens einmal, das Wetter war für den Mai unglaublich kalt. Man hat gesagt, die Eismänner sind 14 Tage zu früh gewesen. Es hat geregnet, es war das Gelände, wie gesagt, noch nicht fertig bearbeitet. Es war also gatschig. Es war, hat aber wahrscheinlich nachher gar niemanden so tangiert. Es sind dann die Hymnen gespielt worden, der Kaiser hat eine kurze Ansprache. Also vorher hat, glaube ich, der Karl Ludwig gehalten eine Ansprache, dann der Kaiser hat die Ausstellung eröffnet. Dann hätte eine Kanonensalve, was macht das, eine Kanonensalve
erklingen?
Abgeschossen werden sollen, ja. Und die ist aber nicht abgeschossen worden, weil der Kanonier war so fasziniert von der ganzen Eröffnung, dass er das Zeichen übersehen hat, dass er schießen hätte sollen. Und ist ein Festgesang von Händel aus dem Oratorium Judas Maccabeus, aber mit einem Text, der auf die Weltausstellung umgedichtet war, gesungen worden. Und das war die Eröffnung.
Gut, also es war gatschig, aber nachher haben es doch alle ganz schön gefunden.
Nachher haben es alle toll gefunden. Mhm.
Und wieso war diese Weltausstellung überhaupt 1873 in Wien? Wer hat sich das eingebildet? Wer hat das wollen? Was hat das bringen sollen?
Naja, man muss bedenken, dass London und Paris natürlich andere Dimensionen und eine andere Wertigkeit, würde ich auch sagen, als Wien gehabt hat. Man, das kleine Wien damals noch. Und hat man vielleicht noch gar nicht so als Metropole betrachtet. Und es ist in den 1850er Jahren schon die Idee aufgekommen, in Wien halt eine Weltausstellung. Das hat man halt ganz einfach machen müssen.
Was ist überhaupt eine Weltausstellung?
Ja, eine Weltausstellung ist eine Messe, mehr oder weniger. Aber es ist so gewesen, dass die Aussteller gezeigt, oder die ausstellenden Länder, muss man sagen, 35 waren das in dem Fall von der Wiener Ausstellung, eigentlich gezeigt haben, entweder kulturelle Sachen, was in Wien besonders war, war bei den vorangegangenen anderen gar nicht so vertreten, aber technische Sachen halt. Wie weit ist man mit der Technik? Wie weit ist man, oder was hat man zu bieten an beispielsweise Porzellan oder so, solche Sachen?
Also eine Leistungsschau, Leistung, sehr wirtschaftlich orientiert auch.
Ja. Mhm. Hat auch im Übrigen Wirtschaftstreibender, war dann im Endeffekt sehr maßgeblich beteiligt, das war der Franz von Wertheim. Der hatte was mit den Wertheim-Tresoren, mit den Feuerfesten. Der das Palais am Schwarzenberg hat, vis-à-vis vom Karl Ludwig.
Ich kenne nur den Wertheim-Steinpark.
Naja, die sind schon alle irgendwie, aber weit, weit zurück.
Also ein anderer Wertheim. Ja.
Dieser Wertheim war eben sehr erfolgreich, der mit seinen feuerfesten Tresoren durch Europa getourt hat und die Leute haben ihre Wertgegenstände reingegeben und er hat rundherum ein Feuer entfacht und dann, nachdem die manchen überlebt haben und noch einen Herzinfarkt haben, hat er aufgemacht und die waren unversehrt. Also der war sehr, sehr bekannt und der war einer der Initiatoren.
Und der hat dann Geldgeber gesucht oder wie hat er? Oder
nein, also dann zurück, ich schweife ja schon wieder ab. Also es war in den 1850er Jahren, hat man schon gedacht, man macht eine. Dann ist gekommen Solferino, 1859, also der Oberitalienische Krieg. Und dann ist gekommen Königgrätz, 1866. Und da hat man natürlich die Weltausstellung auch gebraucht, quasi um das Selbstbewusstsein wieder herzustellen.
Also eigentlich um was Positives zu haben und um ja international zu reüssieren und Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Ja, aber auch eigentlich auch natürlich innerhalb der Monarchie. Außerdem 1873 war schon der Ausgleich mit Ungarn, hat es schon eine Verfassung gegeben. Also kurz und gut, es hat 1870 hat der Kaiser seine Zustimmung gegeben, dass eine Weltausstellung veranstaltet werden kann.
Und wer hat das finanziert?
Ja, das hat der Staat finanziert. Also es ist ein Komitee gegründet worden und dieses Komitee hat, auf dem Komitee vorgestanden, ist der Erzherzog Rainer, den wir ja kennen vom Schloss Wilhelminenberg, der der letzte Besitzer war. Und das Protektorat hat der Erzherzog Karl Ludwig gehabt, das war der Bruder, der dritt älteste Bruder oder drittjüngste Bruder vom Kaiser. Und hat auch langjährige Mitglieder natürlich. Und die architektonische Leitung hat der Karl Hasenauer gehabt, der Karl von Hasenauer gehabt. Kennt man ja, Semper und Hasenauer. Also. Und zum Generaldirektor, der eigentlich auch die finanziellen Agenten unter sich gehabt hat, ist ein gewisser Wilhelm von Schwarz-Sennborn ernannt worden.
Noch nie gehört?
Nein.
Der ist auch irgendwie untergegangen, oder? Kennt man?
Naja, der war vorher schon ziemlich bekannt, hat, das kriegt er wahrscheinlich aufgrund seines Bekanntheitsgrades, hat allerdings eine Generalvollmacht verlangt, also dass ihm niemand wer fast reinreden darf. Und
Immer verdächtig.
Und hat das auch gekriegt und hat das alles berechnet, hat sich als Vorbild die vorherigen Weltausstellungen genommen und hat aber offensichtlich, glaubt man heute, nicht berücksichtigt, dass die viel kleiner waren. Und hat also gesagt, das wird so circa 6 bis 7 Millionen Gulden kosten. Mhm. Und hat diesen 6 bis 7 Millionen Gulden staatlichen Kredit auch erhalten. Also die haben die Garantien gegeben, beziehungsweise es haben Garantien Leute gegeben, wie der Wertheim, dass sie da sich beteiligen werden. Weil es kommen ja die Einnahmen herein. Ne? Und diese 6 Millionen Gulden waren im Oktober 1972
aufgebraucht.
Also hat er noch einmal 7 Millionen Gulden gebraucht und dann hat er, glaube ich, noch einmal 9 Millionen Gulden. Also es hat sie etwas, und da haben wir ihm aber in der Zwischenzeit dann schon einen Kontrolleur zur Seite gestellt. Er hat aber trotzdem noch, er ist dann trotzdem noch in den Freiherrnstand erhoben worden. Und nach der Weltausstellung ist er dann nach Washington versetzt worden.
Als Botschafter. Also hat man ihm dann kein Geld mehr geben wollen.
Wahrscheinlich nicht.
Okay, das heißt, das Ganze war, also nicht, dass ich mir jetzt irgendwie vorstellen kann, wie viel 6 Millionen Gulden waren. Du musst
13 bis 15 Euro rechnen pro Gulden. Aber das ist ja ganz schwer zu
vergleichen. Das ist ja schwer zu vergleichen, wie willst du das vergleichen? Aber er hat jedenfalls das 3- bis 4-fache gebraucht von dem, was er veranschlagt hat.
Er hat das, ja, und vor allem, ja, sind die Einnahmen weit hinter den Erwartungen.
Bis wann war die Welt, wie lang war die Weltausstellung?
2. November.
Aha, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Ja. Mhm. Okay, also gut. Jahr. Ja. Mhm. Und der hat... Der hat für die Finanzierung und für alles eigentlich gesorgt. Naja, also, oder fürs Geld ausgeben hat er gesorgt.
Fürs Geld ausgeben hat er in hohem Maße gesorgt. Also wie gesagt, architektonische Leitung war eben der Hasenauer. Und Kunstgewerbe hat zum Beispiel der Rudolf von Eitelberger, der ja das MAG mehr oder weniger der Gründer war, und der Heinrich Ferstl waren für das verantwortlich.
Und gut, also und begonnen worden ist dann 1870 mit der...
Dort hat der Kaiser quasi den Startschuss gegeben.
Mit der Planung. Mhm. Und wie hat das auf die ganze Stadtentwicklung, was hat das da für einen Einfluss gehabt? Ich meine, war das dann nur das Gelände, das gebaut worden ist, oder?
Nein, das hat schon einen Innovationsschub gegeben. Also und die Besucher, und du musst vor allem, man hat ja erwartet, 20 Millionen Besucher.
Aus ganz Europa, ja.
Und oder wie viele sind gekommen? 7,5 oder so. Oh. Also nicht ganz 8 Millionen. Hat verschiedene Ursachen natürlich auch gehabt, über die wir vielleicht dann reden. Aber die,
wer ist gekommen? Wer sind so die bemerkenswerten?
Na, bemerkenswerte Leute sind also wirklich gekommen. Wie sagt man denn... Fürsten und Kronprinzen und Könige, alles Mögliche, aber der sensationellste Besuch war der vom Schah von Persien, vom Nasreddin.
Wann ist der gekommen? Auch zur Eröffnung?
Der ist zur Eröffnung gekommen, ich glaube, der ist am 29. Juli, wenn mich nicht alles täuscht, im Hofzug gekommen. In Benzing ist er empfangen worden.
Verstehe ich nicht, 29. Juli? wenn die Eröffnung am 3.
Nein, der ist nicht zur Eröffnung.
Nicht zur Eröffnung, also das habe ich missverstanden.
Nein, der ist nicht. Der ist so, also der ist am 29. Juli gekommen nach Benzing, das war der Bahnhof Benzing, war der, wo der Kaiser seine Gäste immer empfangen hat, nächst Schönbrunn. Und von dort ist er...
Wo ist der?
Oder der wo ist halt der Vororte-Linie Bahnhof.
Ah.
Und wenn ich da jetzt sage, in Benzing, würde ich sagen, nein, das hätte ich mir denken können. Und hat im Schloss Laxenburg residiert. Das Schloss Laxenburg hat man nachher renovieren müssen. Und da gibt es jetzt wirklich die Zeitungen und es sind verschiedenste Sachen, die Sie vielleicht widersprechen. Auf jeden Fall ist er gekommen nur mit einer Frau, also es war ganz sensationell, weil er ursprünglich wollte mit 4 kommen, aber 3 hat er in Moskau zurückgeschickt. Aus welchen Gründen auch immer, ist er mit einer Frau gekommen und hat sich sofort entsetzlich, also total in die Kaiserin Elisabeth verschaut. Die hat er halt unglaublich toll gefunden. Wollte angeblich sogar mal ein paar Millionen dem Kaiser abkaufen.
Okay, das ist sicher Geschichte.
Gut. Sino ne vero e ben trovato. Und die Kaiserin hat am Anfang das eigentlich sehr recht lustig gefunden und hat sich amüsiert, aber circa einen Tag, vielleicht 2 Abende, und dann hat sie sich von ihm ferngehalten. Und der war halt ganz, der ist am 2. August, glaube ich, hat er besucht die Weltausstellung. Natürlich in Begleitung des Kaisers, der ihn durch den österreichischen und durch den persischen Pavillon geführt hat. Die anderen Führungen haben andere Leute übernommen und er hat alles, hat angeblich so ein Pince-Nez gehabt, was das so ein Zwicker, als Brille, den hat er immer wieder aufgesetzt, hat sich das angeschaut, hat ihm gut gefallen und war natürlich mit Diamanten übersät und sensationell. Und dann ist er wieder abgereist, glaube am 5. August, das weiß ich jetzt nicht so genau, hat einen Regen von Orden an alle verschenkt. Erzählt hat er, was er gekauft hat, hat er nicht bezahlt, weil er der Meinung war, das entspricht, das wäre undankbar, als Gast die Gastfreundschaft so zu beleidigen, dass man was dass zahlt. Man
was zahlt, ja.
Und hat einen Regen von Orden und so weiter mit Glitzer, Glatzer, Glutzer, Gold und Steine an die Leute, die ihm irgendwas einen Dienst getan haben, verteilt. Und wie er dann weg war, haben die bemerkt, dass das alles nur Dalmi war.
Aha, okay. Das heißt, er hat keine gute Nachricht gehabt.
Keine gute Nachricht. Und angeblich hat da ein gewisser Traugott Feitel, ich finde den so herzig, den Namen, der hat ein ganz bekanntes Warenhaus eben für Dalmi-Sachen oder für Zahnweißen oder was gehabt, am Kärntner Ring 2, war sehr bekannt. Wird sogar von Karl Kraus in den letzten Tagen der Menschheit erwähnt. Und dort, sagt man, hat der Schah seine Sachen gekauft. Schloss Laxenburg hat man komplett renovieren müssen. Und ja, aber die Leute waren ganz glücklich, wenn sie den Schah gesehen haben.
Weil das war so exotisch, dass der Schah von Persien kommt.
Es waren alles exotisch, die Leute, es ist in den Zeitungen, schreibt man von den Schotten, die in den Kilts kommen. Und es war halt alles, ich meine, ist ja kein Mensch irgendwo, oder nur die sehr Reichen.
Irgendwo hinkommen.
Irgendwo hinkommen.
Also es war ein Riesen-Remi-Demi. Und wer hat alle ausgestellt? Also Japan, China?
Ja, fünf, also unglaublich viele aus dem Osten und eben aus dem fernen Osten, die Industrienationen sowieso. Also wie gesagt, 35 Länder. Und da gibt es jetzt wieder zwei. Es gibt diese Zahl 53.000. Es gibt aber unterschiedliche Interpretationen dieser Zahl, weil manche sagen, es waren 53.000 Unternehmen, die ausgestellt haben. Und andere Quellen sagen, es waren 53.000 Exponate.
Oh, das ist schon ein großer Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Es waren aber zum Beispiel Österreich-Ungarn war ja extra. Österreich hat 10.000 Exponate ausgestellt.
Oh.
Die Deutschen 8.000 und Frankreich 6.000. Also könnten schon 53 also Unternehmen, nicht Exponate, sondern Unternehmen haben 10.000 und 8.000 und 6.000. Also ich weiß es nicht, das ist im Prinzip ja auch wurscht.
Und was waren so die sensationellsten Exponate oder Ausstellungsstücke oder was ist im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben?
Ja, das kollektive Gedächtnis kann ich nicht sagen, aber es war auf jeden Fall ein großer, großer Fokus auf technische Innovationen. Wie auch die ganze Ausstellung technisch sehr, sehr, also State of the Art war. Mhm. Ganz einfach, ich meine, zum Beispiel die Klos waren Wasserklo.
Wahnsinn.
WCs, also ich meine,
Water Closets,
die auch aus England geliefert worden sind, die zwar nicht gleich funktioniert haben, aber wurscht. Und in Wohnhäusern, glaube ich, die ersten waren so 1885. Also das heißt, es war dort schon sehr, sehr innovativ. Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass die Leitung der Wilhelm von Engert gehabt hat. Weil wenn man dann die Straßen vom zweiten Bezirk, und nicht nur vom zweiten, aber schon hauptsächlich vom zweiten, erinnern sehr viele eben an die Wörterstellung.
Also so wie die Engertstraße.
Engertstraßen, Harcourtstraßen zum Beispiel.
Harcourt, was ist Harcourt?
Harcourt, ja. Aber die Harcourtstraßen,
die kenne ich.
Der Harcourt war ein Duisburger Stahl- oder Eisenlieferant, weil die Rotunde hat so oft, da hat man so viel Eisen gebraucht, dass es in Österreich überhaupt nicht aufzutreiben war. Das war eine der Sachen, warum sich das so wahnsinnig verteuert hat, weil das überhaupt niemand bedacht hat.
Dass es so riesig ist, dass das Material gar nicht...
Dass das Material gar nicht vorhanden ist.
Na gut, und die Ausstellungsstraße natürlich?
Die Ausstellungsstraße, klarerweise.
Nehme ich zumindest an.
Ja, ja, na klar. Na gut, Südportalstraßen.
Aber über die ganzen Orte reden wir in einer zweiten Folge und die Rotunde selber und wie die gebaut worden ist. Ne?
Reden wir ja. Aber eine vielleicht, was noch da dazu passt, was ich ganz gut finde, ist die Situation, wie das war, wo man die Leute untergebracht hat. Und zwar sind da Hotels ganz einfach gebaut worden. Aber das können wir ja als nächstes Mal besprechen.
Das können wir das nächste Mal besprechen und dann können wir auch noch besprechen, was das Ganze für Nachwirkungen gehabt hat, weil es ganz so ein Erfolg war es ja, wie wir schon angedeutet haben, nicht, was aber auch damit zu tun gehabt hat, dass ja am 9. Mai, also übermorgen vom Erstausstrahlungstermin aus, okay, vor 150 Jahren, das ist immer so kompliziert, war was?
Der Schwarze Freitag, der Börsengach. Klar.
Und da ist ja, das Wirtschaftssystem hat ja total gelitten.
Total, ja. Und natürlich die Besucherzahlen dadurch. Und was natürlich auch war, was auch besonders im Ausland, die Cholera.
Ah, die Cholera ist auch noch dazugekommen. Der war nur in Österreich, nein, der war überall, in ganz Europa, oder wie?
Naja, war schon in Wien, ist er natürlich besonders wahrgenommen worden, weil dann die aus dem Ausland sehr viele weggeblieben sind.
Okay, aber wir kommen noch einmal zurück zur Weltausstellung, nämlich in der nächsten Folge. Da reden wir über die Spuren, die sie in Wien hinterlassen hat und was es eigentlich für Bauwerke gab und welche davon es noch gibt. Für heute sage ich vielen Dank. Servus, Fritzi.
Servus, Daniela.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.